England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo, mein Name ist Christian Schulte-Lohr. Ich bin Komiker und zwar in England und in Deutschland und freue mich sehr, im Britpop-Podcast zu Gast zu sein. Ich hoffe, das Gespräch wird kurzweilig. Wir wissen ja, Zeit ist relativ. Es gibt diesen schönen Albert-Einstein-Satz: Die Länge einer Minute hängt entscheidend davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür man sich befindet. Viel Spaß.
Lieber Christian Schulte-Lohr, dich heute hier bei uns im Britpod zu haben, ist eine ganz besondere Freude. Unser lieber Alex ist leider schon wieder im Flieger unterwegs, also genieße ich es jetzt mit dir allein. Du bist ja Dauergast in allen großen Comedy-Shows, besonders natürlich in der Sendung von Dieter Nuhr, daher kennen dich ja besonders viele. Und welcher deutsche Comedian kann schon von sich behaupten, dass er in über 30 Ländern auftreten durfte? Selbst bei der BBC in London bist du ja ein gern gesehener Gast. Also, ganz herzlich willkommen. Oder sind es inzwischen schon 40 Länder?
Man hört ja auf zu zählen, Gott sei Dank. Es sind mehrere Dutzend, kann ich glaube ich sagen. Das ist aber in Deutschland nicht präzise genug. Deswegen behaupte ich jetzt einfach 41. Das kommt ungefähr hin.
Und hast du die alle in gezielte Aktionen besucht? Also über dein Management? Oder sagst du, ich mache jetzt mal Urlaub in, sagen wir mal, Griechenland und dann gibt's da auch einen Gig mit mir?
Nee, das war also vor allem in den ersten Jahren war das alles erratisch. Also es gab kein Konzept. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Das ist ja oft auch schön. Und ich habe einfach angefangen. Dann ergibt sich wie so eine Kettenreaktion die eine Sache nach der anderen. Dann spricht halt der zum Beispiel, sagen wir mal, in Finnland die englischsprachigen Shows organisiert. Dann mit dem, der das in Estland macht. Und dann sagt er, beim nächsten Mal buchen wir eine Fähre. Dann kommt er da auch rüber. Und dann hat sich das so nach und nach ergeben. Und naja, den Urlaub, den empfindet man dann erst nachwirkend. Dass man dann sagt, ach, das war ja auch schön und erholsam. Aber irgendwie gleichzeitig geht's dann immer weiter. Aber das war nie so von langer Hand geplant, sondern das hat sich dann so ergeben. Und dann wird es irgendwann zu so einer Art Sammelalbum, ne, wenn man ehrlich ist. Und dann denkt man so, ja Moment, das eine Land fehlt mir noch. Wenn sich da was tut, das wäre auch nicht schlecht.
Du kommst ja aus Haltern am See, wer es nicht weiß, in Westfalen, Nähe Münster, kann man glaube ich sagen. Sehr schöne Stadt, ich kenne sie auch. Aber wenn ich da eines gelernt habe, Christian, die Westfalen sind ja jetzt nicht gerade fürs Schnellsprechen bekannt. Was ist da bei dir schiefgelaufen?
Mir hat mal nach einer Lesung eine Zuschauerin, die war ein bisschen betagter, hat nachher bei der Frage-Antwort-Runde hat sie gefragt, das war wirklich so unterhaltsam und so toll. Aber eine Frage hätte ich dann doch, warum reden Sie denn so schnell? Ja? Und dann habe ich geantwortet, das fiel mir dann spontan ein, habe ich gesagt, meine Vorfahren sind alle recht jung gestorben, mir bleibt nicht viel Zeit. Ne? Und das fand sie gut. Münster ist auch eine sehr schöne Stadt, Haltern ja auch, danke, dass du es nochmal erwähnst. Und also meine Theorie ist ja, dass Humor da entsteht, wo es nicht schön ist. Deswegen, wenn ich in England unterwegs bin, in den hässlichsten Städten, ja, ohne jetzt irgendeiner Stadt zu nahe treten zu wollen, aber da, wo es wirklich gar nicht schön ist, da sind die Leute meistens am lustigsten. Deswegen ist das dann schon, wenn man Leute aus einer schönen Stadt trifft, dann bemerkenswert, wenn die auch Humor haben. Man braucht das wahrscheinlich sozusagen als Überlebensmechanismus, dass man sagt, damit man hier einigermaßen über die Runden kommt, darf man die Sache nicht allzu ernst nehmen.
Bleiben wir erstmal bei deinen Anfängen. Du hast ja an der Hochschule Mittweida Medienmanagement studiert und bist Diplom-Medienwirt. Wirt ist ja immer gut, könnte man sagen. Beschreib doch mal deinen Bogen von der Uni bis nach London. Das schafft ja nun wirklich nicht jeder.
Naja, also das war der Vorteil bei Mittweida. Das liegt übrigens in Sachsen, ein kleiner Ort in der Nähe von Chemnitz. Da gibt es eine ganz schnuckelige Medienhochschule. Das war eben auch der Vorteil. Da ist so wenig los, da kann man dann viel machen, weil sonst nichts passiert. Und da haben wir dann im Studium viele Dinge gemacht. Mit den ganzen Kommilitoninnen und Kommilitonen und haben Projekte gestartet und so weiter. Ich habe da auch so eine Veranstaltung moderiert und habe dann in einem Auslandssemester bin ich auf den Geschmack gekommen, dann einen ersten Comedy-Auftritt zu machen. Wollte ich vorher schon in Deutschland, hatte aber Befürchtungen, dass ich dabei beobachtet werde, vor allem von Leuten, die mich kennen. Und wenn man es am Anfang nicht kann, das kennt man, wenn man ein Musikinstrument lernt oder eine Sportart, dann möchte man auf keinen Fall, dass man dabei gesehen wird. Ne? Und das ist natürlich ein Problem, wenn man so eine Sache macht, die Zuschauer braucht, wie zum Beispiel jetzt Comedy oder Kabarett. Man möchte aber keine Zuschauer. Und dieses Paradox muss man durchbrechen. Und da habe ich gedacht, dann mache ich es doch im Ausland. Da kriegen es zumindest nur Leute mit, die ich wahrscheinlich vorher noch nicht kannte und denen ich auch nachher aus dem Weg gehen kann, genau. Und dann ging das eben los in Belgien im Auslandssemester auf Englisch. Dann führte mich der Weg nach Jahren des Nebenbeimachens dann irgendwann nach London, als ich gemerkt habe, jetzt möchte ich es hauptberuflich machen. Zwischendurch waren aber noch ein paar andere Stationen.
Ab wann wusstest du denn, dass du dich Richtung London bewegen willst? Da gehört ja wirklich schon Mut dazu, finde ich.
Ja, das ist so, aber vielleicht auch einfach logisch. Das hat sozusagen die stärkste Gravitation gehabt und das zieht einen ja dann an. Also London irgendwie so als Mutterschiff der Comedy. Und ich war als Schüler, haben wir so einen Ausflug gemacht nach London, ne? so einen Schulausflug oder so. Und da war ich dann tatsächlich an dem Comedy Store und ich hatte davon schon gehört, dass der so legendär ist und stand davor und habe dann wie Gerhard Schröder vor dem Bundeskanzleramt damals, als er am Zaun rüttelte, der Legende nach, genau, und gesagt hatte, will ich jetzt mal irgendwann rein, hat sich das bei mir auch so ähnlich angefühlt, dass ich dachte, das wär's, ne, hier mal aufzutreten. Und der Wunsch, das überhaupt Comedy zu machen, war eh schon lange da. Und dann hatte ich das eben auf Englisch angefangen, per Zufall im Studium. Und dann war das irgendwie so eine logische Konsequenz. Und der Traum war groß sozusagen, aber dann irgendwie hat er mich angelockt. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte mich nicht mehr wehren.
Toll. Wenn man dich als sympathischen 2-Meter-Mann bei Dieter Nuhr sieht, wissen die meisten ja gar nicht, dass du dein Handwerk sozusagen im Bootcamp der britischen Stand-Up-Clubs gelernt hast. Und das als Deutscher. Wie gute Nerven muss man da eigentlich haben?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang schon, dann nicht mehr, aber am Anfang war es schon, ich war dann auch überrascht, wie wild es da zugeht. Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen beruhigt, aber ich glaube, das wahrzunehmen, dass die Leute weniger Alkohol trinken und dass es auch ein bisschen einfach weniger wild und respektlos zugeht bei den Shows heutzutage. Aber am Anfang muss man eben, da kann man nicht wählerisch sein, ne? Da muss man jeden Auftrag annehmen. Und meine ersten Shows in England waren direkt für ein so ein kleines Unternehmen. Die hatten Comedy-Clubs, die sich vor allem auf Junggesellinnenabschiede, Geburtstage und solche Gruppengeschichten spezialisiert hatten.
Wie heißt das? Hen-Do oder?
Hen-Do und Stag-Do, sagt man dazu, zu den JGAs, ne? Genau. Also Hen ist sozusagen die weibliche Version, dann die Junggesellinnenabschiede und Stag-Do ist dann die Männerversion. Und gerade diese gleichgeschlechtlichen Gruppen sind echt nicht einfach, wenn die ordentlich vorgeglüht haben und die Geburtstage. Und dann war es nicht selten der Fall, dass ich am Anfang in einem vollen Raum stand. Ich war selber noch nicht in der Lage, das so richtig zu beherrschen. Und vor mir dann so Aufblaspenisse in der Luft schwebten, mit Helium gefüllt. Und laute nett. Gruppen, ja. Und dann merkt man plötzlich, vielleicht bin ich doch unvorbereitet auf diese Art von Veranstaltung. Aber man lernt da ungemein viel. Also ich bin richtig gescheitert, aber so richtig, ne, massiv. Und habe dann irgendwann, man will ja dann nicht mehr scheitern, habe dann irgendwann wahrscheinlich die Fähigkeit entwickelt, so eine Art, sagen wir mal, Kugelsicherheit zu entwickeln, dass egal was da passiert, dass mir das nichts anhaben kann. Hat aber echt lange gedauert, ne? Und ich bin auch mal ganz oft mit den Nerven am Ende durch die Hintertür raus, habe gesagt, das nie wieder mache ich das, nie wieder, ne? Gott sei Dank war aber für den nächsten Abend dann wieder was im Kalender und dann ging's weiter.
Das habe ich mir auch gedacht, als ich deine tolle Autobiografie gelesen habe, Zum Lachen auf die Insel vom Piper Verlag, in der du über diese Zeit in England schreibst. Du schilderst da ja auch deinen ersten Auftritt im Comedy Store am berühmten King Gong Abend. Erklär doch mal, was ist das denn?
Ja, es gab ja auch mal eine Gong Show im Fernsehen, ne, glaube ich. Und darauf basiert das so ein bisschen. Das gibt's also schon lange, dieses Format. Läuft auch immer noch in London im Comedy Store. Da ist es so, da gibt's also einen Moderator, der Gongmeister, Mann oder Frau, ne, Gongmeister, Gongmeisterin. Und im Publikum werden 3 Menschen ausgewählt vom Moderator, von der Moderatorin, die dann die Jury darstellen. Und dann kriegt jeder von denen eine rote Karte in die Hand und die Bewerber und Bewerberinnen kriegen jeweils maximal 5 Minuten. Also Ziel ist es, 5 Minuten zu überleben. Schaffen die meisten natürlich nicht. Wer die 5 Minuten überlebt, kommt am Abend noch ins Finale und dann gibt's da zwischen den 2, 3, 4, die da überlebt haben, noch einen kleinen Austausch und einer gewinnt oder eine. So, aber die meisten überleben eben nicht so lange. Wenn einer im Publikum denkt, das ist jetzt nicht gut genug, hebt er die rote Karte, wenn er eine hat, also 3 Leute haben eine, dann sagt der Offstage-Moderator, der in der Kabine sitzt, sagt dann One Card. Und wenn dann die 2. Karte kommt, das bringt die meisten schon aus der Fassung natürlich, ne, auf der Bühne, die werden dann unruhig, sehr brutal, Publikum grölt und johlt. Wenn die 2. Karte kommt, dann wird es natürlich eng. Bei der 3. Karte schlägt der Moderator, die Moderatorin mit dem Schlegel gegen den Gong, gegen den großen chinesischen Gong und es kommt der Einspieler von Queen, Another One Bites the Dust. Und damit ist die Karriere beerdigt. Theoretisch, ne? Die Leute kommen dann schon wieder irgendein anderes Mal. Und dann kommt die Durchsage, und das ist das Brutalste, von dem Offstage-Moderator. Der sagt dann, 2 minutes, 12 seconds. Ja. Und das ist dann sozusagen die Zusammenfassung, wie lange die Person überlebt hat. Und da habe ich Folgendes erlebt einmal. Da war ich, habe ich mir die Show angeguckt. Nur als reiner Zuschauer. Und dann wurde jemand ganz schnell abserviert. Das war wirklich auch sehr schlecht. Und dann wurde gesagt, 32 seconds. Und dann sagte der Moderator, I've been doing this job for 10 years. That's the worst performance we've ever seen. Also brutal, ja?
Ja, wirklich brutal.
Und dann kam aber der nächste Kandidat. Und der war noch unlustiger. Und der hat es auch noch nie gemacht. Und dann ist der nach 11 Sekunden runtergegongt worden. Und dann sagte der Moderator, 11 seconds and I do have to apologize to the previous guy. Ne? Also sozusagen der Vor war plötzlich gar nicht mehr so
schlecht. Das ist schon Wahnsinn.
Das ist schon heftig. Ne?
Und dein Doppelname war kein Problem in England?
Ja, ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, wie heißt du, so heiße ich. Das ist halt mein Name. Und dann wurde das natürlich immer falsch ausgesprochen, immer falsch geschrieben und nach wie vor ganz oft. Ne? Und dann gab es aber lustige Varianten und hat sich's gelohnt. Dann wurde aus Schulte Low, wurde dann Shoot a Lot. Das ist natürlich als Deutscher dann lustig. Dann Short and Low, was auch lustig ist, wenn man 2 Meter groß ist und so weiter. Also immer sehr gute sozusagen Namensversionen daraus gemacht.
Was ist denn korrekt in Englisch?
Ich sage es einfach wie auf Deutsch. Ich sage einfach schon, wenn mich dann auch ein Moderator oder eine Moderatorin fragt, die mich dann ansagen sollen, dann sage ich denen einfach, ich sage es denen Schulte Low. Und dann sagen die das so ähnlich, die meisten kriegen es gut hin.
Toll.
Aber ich wollte nur sagen, diese 5-Minuten-Geschichte bei King Gong, das darf man nicht ernst nehmen, das ist das Geheimnis. Natürlich habe ich es auch ernst genommen beim ersten Mal, weil ich unbedingt im Comedy Store auftreten wollte und habe mit viel Glück, mehr Glück als Verstand, dann auch die 5 Minuten erfüllt und den Abend gewonnen beim ersten Versuch. Das war natürlich auch Glück. Und dann ging die Reise so richtig los, das war früh da in meinen ersten Wochen. Aber dann habe ich schnell gemerkt, das Geheimnis liegt da, das bloß nicht zu ernst zu nehmen. Ne? Aber das sagt sich so leicht, wenn man da drin steckt.
Aber du hast ja das Große losgezogen und die ganzen Wochenendauftritte gekriegt.
Das war tatsächlich dann das Ziel, ne, sind die Wochenendauftritte, weil diese King Gong Show findet an einem Montagabend statt, da wo man wenig Schaden anrichten kann mit einer schlechten Show. Und dann, normalerweise dauerte das dann mehrere Wochen oder Monate, bis man dann so ein, das nennt sich Open Spot, also das ist einfach nur verklausuliert, Open Spot, und eigentlich bedeutet das Unpaid Spot, man kriegt einfach kein Geld, ne. Und dann sind das 5 Minuten, in denen man zeigen kann, ob man lustig genug ist. Und dann wird man hochgestuft auf 10, immer noch unbezahlt. Und erst ab 20 Minuten gibt's Geld. Ne? Das ist die Regelmäßigkeit, dann die normalen Auftritte. Und ich hatte Glück, dass der Betreiber, Don Ward, eine absolute Legende in England, der betreibt den Comedy Store seit 1979. Ist also auch nicht mehr der Jüngste. Und der ist regelmäßig immer noch in einem Club. Also der hat, glaube ich, vom Jungbrunnen getrunken irgendwann mal. Der wirkt immer noch sehr jung. Und jedenfalls sagte er, er findet das sehr lustig, ob ich denn jetzt wüsste, wie es weitergeht. Da habe ich gesagt, naja, also ich warte jetzt 5-6 Wochen und kriege dann wahrscheinlich 5 Minuten an einem Donnerstag. Und dann sagte er, nee, er fand das wirklich lustig, ob ich Termine hätte schon für dieses Wochenende. Da habe ich gesagt, ich bin ja gerade erst angekommen, ich habe nichts im Kalender. Ne? Das fand er umso besser. Und dann hat er gesagt, komm doch diesen Samstag, kriegst direkt 10 Minuten. Ne? Und das war wie ein Ritterschlag. Und dann hat es noch eine Weile gedauert und dann kamen die bezahlten Auftritte auch dort. Und dann gehörte ich so ein bisschen dazu, ne? Aber das waren immer noch viele Schritte, weil am Anfang, ich habe dann gedacht, jetzt bist du ja richtig lustig, ne? Nach den 5 Minuten. Ich dachte, jetzt bist du angekommen. Und das war natürlich Quatsch. Ich bin dann mit diesem 10-Minuten-Auftritt, war ich plötzlich in der Hauptshow, in der die richtig guten Leute waren, die es seit 20 Jahren machen. Und die waren wirklich kugelsicher, die konnten also den Raum dominieren. Und dann habe ich die gesehen, habe gedacht, auweia. Also da willst du mal hin, das ist das Ziel, ne? Auf dieses Niveau zu kommen. Und das war eine gute Erfahrung, plötzlich eingenordet zu werden und zu merken, es gibt da sozusagen eine ganz andere Liga, in die man noch vorstoßen muss.
Dann hast du dir sehr clever, finde ich, eine angebliche Agentin genommen, die hieß Christine Cole. In Wirklichkeit waren die Briefe zu den Anfragen aber von dir selber geschrieben. Ich habe gestern mit deiner Agentin Alexandra telefoniert und mich ernsthaft gefragt, ob du das vielleicht auch selbst warst, mit verstellter Stimme.
Ich glaube, die gibt's wirklich, ansonsten hätte ich tatsächlich ein Schizophrenie-Problem, weil ich spreche auch mit ihr. Aber die Christine Cole gab's natürlich nur in der Theorie, weil es hat sich eben noch keiner für mich interessiert und keine Agentur hätte mich vertreten. Ich bin gerade erst angekommen, es war alles noch sehr unreif. Und habe ich die eben selbst ins Leben gerufen, weil meine Anfragen alle unbeantwortet blieben. Ne? Es gibt so viele Komikerinnen und Komiker in England, dass keinen das interessiert, dass da noch einer auftaucht. Vor allem aus dem Land der Menschen ohne Humor. Ne? Das haben die natürlich dann auch nicht drauf gewartet. Und dann habe ich in ihrem Namen die E-Mails beantwortet. Telefonisch war sie natürlich nie erreichbar, ne? Klar. Und dann hat sie das alles per E-Mail gemacht, Christine Cole. Und das hat besser funktioniert. Plötzlich haben die Leute gesagt, wenn der schon eine Agentin hat, muss der ja was können.
Du durftest ja sogar irgendwann vor 20 Lords auftreten, hast dich über die lustig gemacht und trotzdem den Abend für dich gewonnen. Das ist eben der britische Humor. Kann man doch so sagen, oder?
Ja, das ist trotzdem, genau, also man kann, das ist so eine Grundregel angeblich. Man kann nach oben treten, man soll nicht nach unten treten. Aber wenn man irgendwo reinkommt in eine Welt, in der man noch gar nichts kennt, dann kann das auch so richtig in die Hose gehen, ne? Weil man ja eine gemeinsame Ebene braucht mit den Leuten. Aber mit den Lords, das hat irgendwie funktioniert, weil ich dann selber, glaube ich, die überrascht habe, Weil die dachten, der kann ja nicht lustig sein, ist ein Deutscher. Ne? Und dann habe ich die halt irgendwann gekriegt, indem ich sie selbst ein bisschen vorgeführt habe. Die Leute, das Gute ist ja, die Briten haben ja dieses Self-Referential und Self-Deprecating. Das können die am besten. Also dieses, dass man sich über sich selbst lustig macht. Also wenn man eine Comedy-Show in England guckt, so eine gemischte, wird einem auffallen, dass alle, die auf der Bühne stehen, den ersten Witz über sich selbst machen. Das ist einfach Instinkt. Ja, und das war eben für mich eine Umstellung, als ich dann nach Deutschland kam. Dann kam so eine Anfrage, ob ich hier mal einen Auftritt machen möchte. Und dann habe ich erst so gezögert, weil ich dachte, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, komischerweise. Dann habe ich das aber gemacht. Und bei den ersten Auftritten habe ich mich nur über mich selbst lustig gemacht, die ersten paar Minuten. Da habe ich gemerkt, dass das deutsche Publikum irgendwie so anders reagiert hat. Also nach dem Motto, mach dich doch nicht so klein, wir finden dich doch ganz in Ordnung, ja. Und in England ist das Gegenteil. Wenn man sich da nicht richtig klein macht am Anfang, dann ist da was schiefgelaufen. Dann denken die Leute das Gegenteil. Denken so, was für wen hält der sich denn? Ja? Dann habe ich gemerkt, dass das sozusagen, es gibt vielleicht diese britische Humorschule, die eine gute Grundlage ist, aber die man auch nicht eins zu eins dann in Deutschland anwenden sollte. Ne? Weil das hier unser Humor eben doch ein bisschen anders funktioniert. Und jeder Abend ist sowieso anders. Man kann keine Formel, also das ist auch wieder so verwissenschaftlicht, ne? Wie funktioniert Humor? Hoffentlich verstehen wir es nie, weil dann erhältst diese Magie, ne?
Es gibt eine sehr zutreffende Beschreibung von dir über den Beginn eines Auftritts in Deutschland, wenn du da auf die Bühne kommst, wo du vorher Parfum im Raum riechst, und über die Bühnen und Pubs in England, wo Wodka in der Luft liegt.
Ja, und Bier vor allem auch, Bier eine Menge allem. Bier, genau. Und es ist ja sowieso, der Umgang mit Alkohol in England ist ja sowieso ein anderer als bei uns. Wenn zum Beispiel jetzt jemand in England einen Wein bestellt, das ist ja jetzt auch nicht bei allen so, aber der Großteil, wenn die Leute einen Wein bestellen, dann sagen die jetzt auch nicht, ich hätte gerne einen Grauburgunder oder sowas oder einen Riesling oder einen Sauvignon Blanc. Die sagen, ich hätte gerne einen Weißwein oder ich hätte gerne Wein. Und dann fragt die Bedienung, rot oder weiß. Und das ist das Gespräch, ne? Dann reicht das. Beim Bier ist man schon dann wählerischer, aber das heißt, der Alkohol, der läuft so nebenbei, das ist ein wichtiger Faktor, soziales Schmiermittel. Ich habe eine Doku gesehen von der BBC über die, auch von einem im Selbstversuch erstellten sozusagen Reporter, und der sich selbst sozusagen in den Mittelpunkt stellte. Wie viel trinke ich eigentlich? Ist es zu viel? Der hat sich dann von Ärzten und Ärztinnen untersuchen lassen. Und dann kam auch raus, die haben eine Umfrage gemacht in Großbritannien. Wie viel Alkohol trinken sie im Jahr? Also eine repräsentative Umfrage in der Bevölkerung. Und die Antwort, die die Leute gegeben haben, die Menge, die die Leute als Antwort gegeben haben, war geringer als der Alkohol, der nur in Supermärkten verkauft wird. Da war also die ganze Gastronomie und so weiter war gar nicht drin. Das heißt, alle belügen sich da eben selbst und mogeln sich das runter. Und man merkt das bei den Shows in England, wird einfach in der Regel, wie gesagt auch nicht immer, in der Regel viel mehr getrunken als in Deutschland, sodass es in England oft richtig gut ist, Erster zu sein bei einer gemischten Show, wenn man auf die Bühne geht, und nicht so gut ist, Letzter zu sein, weil dann teilweise schon die Luft raus ist, weil die Leute dann nicht mehr können.
Und dann hast du sozusagen das Super-Heckling. Erklär uns doch mal, Christian, wie das funktioniert. Heckling, das sind ja die berühmten Zwischenrufe in England. Das ist ja provozierend, aber doch sicher auch sowas wie, ja, wie Fuel für die Künstler, oder?
Das ist also Volkssport in England. Ne? Wir Deutschen sind da nicht so. Man muss einfach nur das Parlament angucken in England, dann weiß man, wie es läuft. Da rufen die alle was rein und die anderen müssen eine lustige Antwort haben. Dann lachen auch alle mal. Und das ist ja sogar im Parlament so. Ne? Und bei einer Comedy-Show, ich glaube, die Grundlage, warum es so viele Zwischenrufe gibt, ist eben das ist ein Test. Das heißt, man hält sich selbst für lustig. Die britische Bevölkerung hält sich zu Recht für lustig. Und die Gruppen, die da hingehen, die Paare, die Leute, halten sich für lustig. Und sind es größtenteils auch. So, und wenn da jetzt einer auf der Bühne steht, der behauptet, lustig zu sein, und im Grunde ja behauptet, lustiger zu sein als alle, die da unten sitzen und Geld bezahlen zum Zugucken, dann wird der ab und zu getestet. Ne? Gerade wenn es nicht so gut läuft, dann rufen die was rein. Und wenn dann die Person auf der Bühne keine lustige Antwort hat, kein Comeback, wie man sagt, ne, dann hat die Person ein Problem, weil dann steht ja der Falsche oder die Falsche auf der Bühne und dann kann das teilweise richtig wild werden. Und dieser Austausch, wenn der funktioniert, dass man lustig ist, also man kriegt was reingerufen, hat ein lustiges Comeback und dann geht's hin und her, das nennt man eben Banter, ne, in England, dass man sagt, dieses Lustige sich nicht ernst nehmen und so ein bisschen foppen. Und das gehört dazu. Wenn das nicht passiert in der Show, dann ist das ein Versäumnis auch. Dann gehen, glaube ich, die Leute nach Hause und denken, ja, da fehlte was. Und das ist in Deutschland natürlich, glaube ich, auch so, wenn man zu einer Comedy-Show geht, die Leute erwarten schon und freuen sich, wenn das Publikum, wie man hier so schön sagt, mit einbezogen wird. Ne? Es ist anders, als wenn sich das Publikum selbst mit einbezieht. Genau. Und was rein.
Aber Christian, wollen wir doch erstmal kurz reinhören, wie sich so ein Zwischenruf bei deiner Show anhört.
75% of Americans, of US Americans, are happy, are content with their love lives. Did you know that? Yeah, can you confirm that? Is it like, it's like... You're skeptical, Mike, so okay, great. Well, Do you have anything to say to that? Or? You're British. We're getting to that point. Wait, so hang on. This is very interesting. So 75% of Americans, right? I thought that's probably not really the truth, but it's an interesting statistic. In Germany, 66%, so two-thirds, said that they are happy with their sex lives, you know? Which is great. And in Britain, I was a bit shocked. In Britain, more than half were not happy with their sex lives. Right. I was very shocked. 52% to be precise, and that's exactly the percentage that voted for Brexit. So that's... I think we found the explanation, guys, you know? Boom.
So it's,
excuse me?
Laura missed
this. This is missed? Are you heckling me in German, my friend? That's great. That was very unexpected, wasn't it? That's rubbish, she said, in German. Great. Are you German or have you just looked that up?
Nein, ich bin Engländer.
Du bist Engländer, aber du sprichst sehr gut Deutsch. Wie heißt du?
Nigel heißt
es. Nigel, great. Of course, yeah. Beautiful. That was a good hacker. Thank you very much for that. That's a very good hacker. Here's the thing. What I said earlier, right, very important, if you do have a hacker, make sure it's funny. You did that very well, Nigel, very well. Because obviously we're all professional comedians, right, so we will have heard quite a few good hackers in our careers already. And I personally think, although, Nigel, that was a good one. I think I've already... Jesus Christ, Nigel's wife, take it easy. Stop heckling your husband, he's been heckling already.
Es hört nicht auf. Dabei lohnt es sich, Deutsch zu lernen. Wir haben so schöne Wörter, die so ein bisschen, sagen wir mal, sanft daherkommen, freundlich daherkommen. Ne? Und das kommt auch sehr gut an in England. Sowas wie Übergangsjacke, sowas Sanftes. Ne? Oder Stoßlüften, ne? Sowas Schönes. Schönes Wort, oder? Stoßlüften, das ist für mich Heimat. Ich finde, die Nationalhymne würde mehr Sinn ergeben mit dem Text Einigkeit und Recht und Stoßlüften. Also es wäre näher am Volk. Ja? Kein Zufall, dass so ein Wort wie Stoßlüften in England gut ankommt. Da ist ein Ü drin, das lieben die. Damit sind zwei weitere Klischees über uns Deutsche bestätigt. Man sagt ja im Ausland gerne, wir Deutschen, wir sind effizient und wir sind umweltbewusst. Und was könnte effizienter, was könnte umweltbewusster sein, als einen Buchstaben zu nehmen, den es schon gibt, wie das U. Zwei Recyclingpunkte draufzusetzen und ihn als neuen Buchstaben zurück in den natürlichen Kreislauf zu geben. Das ist Deutsch. Und dann sieht das Ü ja noch aus wie ein lächelndes Gesicht. Das macht ja gute Laune. Die beiden Augen, der lächelnde Mund. Der Deutsche lächelt beim Lüften. Also innerlich, muss man sagen, innerlich, ja. Das glauben die einem im Ausland auch nicht, egal wo in Europa. Die glauben nicht, dass wir in Deutschland Emojis in die Wörter reinsetzen dürfen. Das glauben die einem gar nicht. Ich muss sagen, ich bin nicht überrascht, dass dieser Emoji-Witz heute Abend nicht so gut ankommt wie sonst, weil mir ist aufgefallen, in Städten, in denen ein Ü im Namen ist, kommt der noch besser. In Düsseldorf gab es an der Stelle eine Standing Ovation. Die Leute haben sich gar nicht mehr eingekriegt, ne? Ja. Ich muss sagen, was mir Sorgen bereitet hat, war, dass auch in Duisburg die Reaktion sehr stark war. Ja.
Christian, kommen wir zu einem aktuellen Thema. Du bist ja gerade mit deinem Programm Import-Export in Deutschland unterwegs. Wie ist denn momentan die Comedy- oder Komikerszene in Deutschland? Ist sie stark oder spürt man da auch die Einschnitte bei Kulturförderungen?
Ja, wenn ich die spüren werde, die Einschnitte der Förderung, dann werden natürlich die Preise für meine Eintrittskarten massiv erhöht. Ich verfolge da den Trumpschen Weg. Dann gibt's also Zölle, ja, auf die Eintrittskarten. Deswegen heißt die Show auch rein prophylaktisch schon mal Import-Export, dann einmal eine Begründung. Das ist natürlich ein komplexes Thema, ne? Wie nimmt man die Szene wahr und so weiter. Das hängt natürlich immer auch daran, wie viele Leute zu einem kommen, ne? Wie viele Leute interessieren sich für einen. Ich bin ja Gott sei Dank kein, sagen wir mal, klassischer Cellist oder so, der jetzt nur von Kulturförderung wahrscheinlich leben müsste, sondern mit Comedy kann man natürlich in vielen Bereichen was machen. Und gleichzeitig gibt es ja noch die Kabarettwelt. In Deutschland ist das ja alles fein säuberlich getrennt, wie wir wissen. Da kann man also dann beides machen, Comedy und Kabarett. Und tatsächlich macht das einen Riesenspaß in Deutschland, weil die, ich glaube einfach, dass sich hier viel getan hat. Ne? Dass sozusagen in England weiß jeder, was Comedy ist. Egal wie alt die Menschen sind, die haben das schon mal erlebt. Die waren auch schon mal bei einer Show, ne? Weil es in jeder Eckkneipe gibt es halt eine kleine Comedy-Show. Und in Deutschland ist das eben noch immer noch im Wachstum. Aber das macht ja auch Spaß. Also es gibt dann bestimmte Leute, die kommen zum ersten Mal zu so einer Veranstaltung. Das ist in England eher selten. Also die waren mindestens schon mal einmal irgendwo. Und das macht auch Spaß. Und das eigene Programm zu spielen ist sowieso toll. Da kann man ja machen, was man will. Es gibt keine Regel. Es ist einfach so Anarchie pur. Solange das einigermaßen sich um die 90 Minuten Länge bewegt, gibt es keine Regeln. Und das ist schön.
Du beherrschst ja die hohe Kunst der Menschenbeobachtung, könnte man sagen. Der Pointe über unsere Schwächen mit ganz schneller verbaler Drehung. Da bist du wirklich ein Meister. Sozusagen 2 Meter Lächeln.
Ist
das angeboren oder antrainiert?
Das ist so schwer zu beantworten. Ich glaube, ich schieb's jetzt mal auf Instinkt. Ja, das heißt, was will man eigentlich von der Welt? Ne? Ich glaube, ich möchte schon Frieden um mich herum. Das heißt, ich möchte sozusagen, dass um mich herum eine gute Stimmung herrscht. Das ist schon so ein Urtrieb, den ich mitbringe, dass ich mich freue, wenn es harmonisch läuft um mich herum. Gleichzeitig stört mich nichts so sehr wie Stillstand und Harmonie. Wenn alles harmonisch läuft um mich herum, dann möchte ich das stören, das System. Und ich glaube, wenn die beiden Dinge zusammenprallen, dann entsteht vielleicht sowas, dass man sagt, man kann mit einem auch ernst gemeinten Lächeln und mit einer guten Grundstimmung dann vielleicht auch einen bissigen Witz machen. Und ich glaube sowieso, dass meine Herangehensweise entspricht komplett dem, dass ich sage, wenn mich was stört, dann bringt mich das eher zum Lachen. Zum Beispiel, kleine Geschichte, in diesem Hotel, wo wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, da habe ich heute Nacht nur eine Decke gehabt. Doppelzimmer zur Einzelnutzung nennt sich das ja. Das ist ja das traurigste Wort der deutschen Sprache. Und ich bin also in einem Doppelzimmer zur Einzelnutzung, hatte also nur eine Bettdecke. Und das wurde mir zu kalt heute Nacht, weil die relativ dünn ist. Und dann bin ich heute Morgen zum Empfang und habe Frau am Empfang gesagt, ob ich noch eine zweite Decke bekommen könnte für diese Nacht, also es sind zwei Nächte. Und dann sagt sie, ja natürlich, die bringen wir ihn gleich aufs Zimmer. So, und dann bin ich raus aus dem Hotel und dann rief die mich an, eine Viertelstunde später, und sagte, ja, hier ist das Hotel. Ich so, was gibt's? Sagt sie, ja, wir kommen nicht in ihr Zimmer, wir können die Decke da nicht reinbringen. Ich so, ach so, was ist denn passiert? Sagt sie, ja, das rote Schild hängt draußen. Und dann habe ich gesagt, ist das denn unüberwindbar als Hindernis? Und da sagt sie, ja, ja, da dürfen wir nicht und wir können auch nicht da rein. Das ist also, der Weg ist versperrt. Und das ist natürlich irre lustig, ne? Ich finde das, also, ich habe das, und das, sowas ist dann zum Beispiel, in dem Moment denkt man ja auch, was für ein Quatsch. Man könnte sich darüber aufregen und sagen, was ist denn das für ein Quatsch, ja? Und sich reinsteigern, gibt's auch solche Menschen. Und ich bin dann froh, dass meine erste Reaktion ist einfach, dass ich das unglaublich lustig finde. Und so geht's mir ganz oft, wenn Situationen entstehen, über die sich Menschen viel aufregen, manchmal rege ich mich auch auf, dass ich aber direkt danach das einfach nur irre lustig finde, ne?
Kennst du das auch? Man steht in einer vornehmen Gesellschaft ganz fein angezogen und denkt, ah, jetzt würde ich eigentlich gerne mal ganz laut was völlig Unpassendes sagen.
Ja, das ist ja der Armin Laschet-Effekt. Ihm ist das um die Ohren geflogen. Ich glaube, jeder hätte es eigentlich verstehen müssen, ne? Dass man sagt, auch gerade im Angesicht der Katastrophe ist der Instinkt so groß. Wir kennen das alle, wenn man auf einer Beerdigung war und da ist ein geliebter Mensch gestorben, den man gut kannte und liebte. Und trotzdem kommt irgendwann der Impuls, ich will das jetzt aufbrechen, ich muss jetzt einen doofen Spruch machen. Ne? Und gerade weil man weiß, wie unangemessen das ist, ist es halt umso verführerischer, klar. Und Comic Relief sagt man ja in England. Und das ist wirklich ein schöner Begriff, dass man sagt, danach... Diese Erleichterung, die alle empfinden, wenn einer es aufbricht, ne? Also, aber man darf halt nicht, manchmal. Manchmal darf man einfach nicht.
Gibt's denn Unterschiede im Applaus? Ich meine, international gesehen?
Ja, die Länder unterscheiden sich schon, finde ich. Also, weil ich ja, wie gesagt, ein paar Länder schon bespielt habe.
Ja, beschreib doch mal, weil machen wir doch mal eine kleine Tour durch Europa.
Okay, also, erster Punkt, den wir vorwegschicken müssen, ist, als Komiker will man eigentlich nicht so viel Applaus, sondern mehr Lacher. Das ist wichtig, dass man sagt, der Fluss bleibt erhalten. Wenn die Leute lachen, der Fluss wird gestört, wenn die Leute klatschen. Das heißt, zu oft Applauspause ist nicht gut. Und in Deutschland beobachte ich oft, dass die Leute zeigen wollen, wie gut es ihnen gefällt, indem sie viel klatschen. Das ist nett gemeint, aber manchmal stört das den Fluss. Ne? Besser ist ab und zu dosiert, an dosierten Stellen klatschen, dann ist es toll und zwischendurch durchlachen. Ja, das ist der Optimalfall. Die Briten klatschen weniger, also seltener klatschen die, weil die das, glaube ich, spüren, dass der Fluss erhalten bleiben muss. Und die lachen dann hörbarer oft. Also die Lacher sind von der Kräftigkeit her und vom Volumen her sind die oft stärker in Großbritannien. Und in Deutschland bauen die sich langsam auf. Gegen Ende des Abends wird es oft sehr, sehr ausgelassen. Aber nicht so auf Knopfdruck. Die Engländer sind dann ein bisschen schneller da. Oft, ne? Auch nicht immer. Es gibt natürlich auch das krasse Gegenteil. Wenn man in England ins Theater geht zum Beispiel, also auch Sprechtheater oder Oper oder was anderes wirst du auch schon erlebt haben, wird ganz kurz nur geklatscht. Sehr, sehr kurz. In Deutschland gibt es eine Applausordnung. Das ist auch wieder so deutsch, ne?
Absolut.
Applausordnung. Und in Deutschland kommt dann ja das Ensemble noch 3-4 Mal raus und manchmal auch 5 Mal. Das ist in England ganz, ganz selten. Also meistens kommen die einmal raus, dann nochmal einzeln und tschüss, ne? Die längste Applausordnung sozusagen, die ich mal gesehen habe, mehrfach war in Ungarn. Da hat man also das sozusagen bürokratisch auf die Spitze getrieben, wahrscheinlich basierend auf K&K wieder. Das kann man bei YouTube, kann ich nur empfehlen, wer Interesse hat, mal bei YouTube den ungarischen Applaus suchen. Da wird geklatscht, dann wird das schneller, aber alle gleichzeitig in einem Rhythmus und dann wird es wieder langsamer. Und dann baut es das wieder auf, bis alle wieder so hochklatschen. Und das ist aber richtig einstudiert vom Publikum auch. Das ist auch schön.
Du hast ja kürzlich ein neues Buch geschrieben, Christian. Womit beschäftigt sich das?
Ja, es beschäftigt sich eigentlich mit dem Thema, sind wir Menschen nicht eigentlich auf dem Holzweg, in dem wir so sehr Geld und Erfolg und vermeintlichem Ruhm nachjagen? Wäre nicht eine andere Währung vielleicht eine schöne Abwechslung für die Menschheit? Das ist die Grundidee. Und es ist also ein Roman, rein fiktional, den ich seit 10 Jahren in der Röhre hatte zu Hause, die Idee, und dann daran skizzenhaft gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann gesagt, als die Pandemie so richtig losbrach, jetzt gibt's keine Ausrede mehr, jetzt wird mal daran richtig gearbeitet, ne? Und in dem Buch gibt's eben einen Gottesbeweis, das ist also eine Frau, eine Göttin, und die sagt also, ich betrachte euch schon eine Weile, also das ist ja überhaupt nichts, was ihr da anbietet als Menschheit, das ist ja alles unfassbar langweilig, wenn man euch beobachtet. Jetzt legt doch mal los, werdet doch mal kreativ, unterhaltet mich doch mal, ja. Und diese Göttin fordert eben, dass wir endlich mal kreativ werden. Und dadurch ändert sich eben dann, erst wird es natürlich nicht geglaubt, dass dieser Gottesbeweis stimmt, dann gibt es dann einen Beleg, der auch stichhaltig ist, muss er sein, sonst wird das Buch unglaubwürdig wahrscheinlich. Und dann verändert sich die Menschheit. Und unser Protagonist lebt da in meiner Gegend in Südost-London, ist halb obdachlos, ist also auch ein hochkreativer Jazzmusiker und gehörte immer zu den Verlierern in jedem System. Und jetzt bei diesem neuen System scheint er plötzlich wie so eine Art Mentor gefragt zu sein. Und dann kippt das und man fragt sich, gehört er jetzt zu den Siegern, so wie alle anderen Kreativen auch, die vorher kaum davon leben konnten. Und wie immer ist das nur eine vermeintlich gute Nachricht. Und dann zeigen sich die alten Probleme in neuem Gewand. Ja, das ist die Geschichte, eine humorvolle Utopie, die so ein bisschen einen Was-wäre-wenn-Entwurf.
Titel?
Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig.
Zum Schluss noch etwas, was möglicherweise jeden Bühnenkünstler beschäftigt. Ich bin ja Autor, mache manchmal auch selber Lesungen. Das Publikum wechselt ja jeden Abend. Passiert dir das auch, dass du manchmal ins Hotel gehst und denkst, warum mache ich das eigentlich? Es ist ja wirklich ein verdammt einsamer Job, so auf der Bühne zu stehen.
Ja, natürlich, klar. Also die Ausschläge sind gewaltig. Das ist schon so. Also ich glaube, wenn man jetzt nach der psychischen Gesundheit guckt, dann würde ich schon sagen, dass dieser Beruf vielleicht nicht der optimale Beruf für psychische Gesundheit ist. Das sehe ich auch an vielen Kolleginnen und Kollegen. Da haben schon viele Leute auch Probleme und Einsamkeit ist ein großer Faktor, klar. Und ich bin auch oft dann einsam. Glücklicherweise ist das für mich manchmal auch was Gutes. Also ich kann da auch gut mit umgehen, mit dem Alleinsein. Das klingt vielleicht besser als Einsamkeit. Die Ausschläge sind gigantisch. Das heißt, man steht auf einer Bühne vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauern und wird gefeiert. Man kriegt eine Standing Ovation zum Beispiel. Da stehen 500 Leute und klatschen. Ja. Und dann sitzt man 2 Stunden später teilweise in einem Hotel, was vom Standard her gar nicht zu der Anzahl der Zuschauer passte, ja, und denkt so, meine Güte, ja, ist ja nichts von übrig. So, was, und jetzt? Ja. Und das ist schon, die Ausschläge sind gewaltig. Man sitzt dann 6-7 Stunden in der Bahn. Ich mache alles mit dem Zug. Und in überfüllten Zügen und so weiter und ist gestresst von diesem ganzen Hin und Her. Und dann ist man wieder auf einer Bühne, ist wieder in irgendeiner Kleinstadt oder meinetwegen auch in einer größeren Stadt in einem Hotel. Diese Ausschläge sind dann immer sehr, sehr stark. Es gibt wenig Routinen und so weiter. Das ist halt eingepreist, ne? Das ist Teil des Berufs. Sonst kann man den auch nicht machen wahrscheinlich. Aber klar gibt's die Momente. Und diese Momente der Einsamkeit sind für mich nicht kreativ. Das ist vielleicht ein Trugschluss, dass manche denken, man sitzt dann alleine und dann hat man ja Zeit zu schreiben oder so, ne? Das funktioniert so aber nicht. Man muss dann auch diese Zeit haben, um nichts zu tun und abzuschalten, wirklich komplett abschalten. Und dann geht's besser. Wenn man sich da auch noch den Druck macht, die Zeit nutzen zu wollen, dann geht das manchmal ganz schön in die Hose. Und dann hat man das Gefühl, man muss nur noch arbeiten und funktionieren. Ne? Das ist auch nicht gut.
Aber zum Glück verwandelst du ja viele Dinge im Leben in ein Lächeln, wie wir gelernt haben. Wie sehen denn nun deine Tourneetermine aus?
Ja, die Termine, es geht los am 11. September in Frankfurt in der Caisse. Und dann kommen noch unter anderem Hamburg am 13. September im Zentralkomitee, Mainz im Unterhaus 24. September, Bochum 26. September, Leipzig 4. Oktober und so weiter und so fort. Also das sind bestimmt 40 Termine, die kann ich jetzt nicht alle durchgehen, sonst wird der Podcast nochmal 40 Minuten lang.
Aber ich bin sicher, alle werden den Termin auf deinen Seiten finden. Lieber Christian, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viele Standing Ovations natürlich und herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen, vielen Dank. Servus, danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 0770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab. Und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.